Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Die Überschrift im Programm heißt Heimat unter Verdacht mit Fragezeichen. Und ich würde das Fragezeichen eigentlich lieber weglassen, denn der Verdacht gegen Heimat ist ein relativ neues Phänomen. In meiner Jugend haben wir über die Heimatfilme der 50er und 60er Jahre gespottet. Die berühmteste Schnulze, die Sie vielleicht sogar kennen, war der Förster vom Silberwald. Und es gab eine ganze Menge solcher Dirndl- und Lederhosenfilme. Und wir haben darüber gelacht, weil wir nicht verstanden haben, dass diese Heimatfilme einen Nichtort entwerfen sollten, eine Gegenutopie, eine rückwärtsgewandte Utopie. Sie sollten jener Generation Trost spenden, die alles, was Heimat einmal gewesen war, in Schutt und Asche gelegt hatte. Und weil es diese Heimat nicht mehr gab, gab es die Heimatfilme. Und vielleicht ist das auch eine Grundfigur der Sehnsucht nach Heimat. Die Sehnsucht wird immer dann dringlich, wenn das Heimatliche bedroht oder verschwunden ist. Und dazu gehört, dass der Sehnsüchtige oftmals gar nicht genau angeben könnte, was Heimat konkret bedeutet. Und wir stoßen hier auf eine sehr deutsche, auf eine sehr romantische Idee, die darauf hinausläuft, dass Heimat immer das jeweils Verlorene ist. Es gibt einen ziemlich berühmten Roman von Friedrich von Hardenberg, den Sie kennen unter dem Namen Novalis. Und dieser Roman heißt Heinrich von Ofterdingen, der dadurch berühmt geworden ist, dass der Held dieses Romans die blaue Blume findet. Die blaue Blume ist dann zum Symbol der Romantik geworden. Der Novalis, Friedrich von Hardenberg, hat diesen Roman nicht zu Ende schreiben können. Er ist schon im Alter von 28 Jahren gestorben. Was auch deshalb ein Jammer ist, weil seine Schriften, vor allem die Blütenstaubfragmente, die Sie vielleicht kennen, zum interessantesten gehören, was die Frühromantik hervorgebracht hat. In diesem Roman also begegnet der Held Heinrich von Ofterdingen einer rätselhaften jungen Frau, die ihn an der Hand nimmt und zu einem anderen Ort führt. Und er fragt, wo gehen wir denn hin? Und sie antwortet, immer nach Hause. Und immer nach Hause, das ist in aller Kürze die Definition von Heimat. Zwar befinden wir uns heute weder in der Lage von Novalis, als es Deutschland noch nicht gab, noch befinden wir uns in der Lage der Nachkriegsmenschen, als es Deutschland nicht mehr gab. Und doch kann man nicht übersehen, dass der grundstürzende Wandel, den wir alle erleben, eine Verunsicherung erzeugt, die den Wunsch nach Verlässlichkeit hervorbringt. Und von daher erklärt sich die ambivalente Kultur des Begriffs Heimat. Und ich muss Ihnen die Gründe dieses Wandels nicht erläutern und nenne nur ein paar Stichworte. Die Digitalisierung, die Globalisierung, die Völkerwanderung. Und wer heutzutage den Begriff der Heimat in einem emphatischen Sinn verwendet, der setzt sich, je nachdem, wo er das tut und wann er das tut, leicht das Geschäft, dem Verdacht aus, er betreibe das Geschäft der Rechten. Wir können an diesem Beispiel verfolgen, wie Begriffe ideologisch besetzt werden. Die semantischen Felder werden von den gegnerischen Truppen so lange belagert, bis eine der beiden Seiten aufgibt, bis die unterlegene Partei das ursprüngliche Wort dem Feind überlässt. Zum Beispiel ist das eigentlich neutrale Wort Flüchtling in Verdacht geraten. Es hat den Geruch des Inkorrekten angenommen und wer ihn vermeiden will, der sagt Geflüchtete. Ein anderes Beispiel für die Eroberung von Begriffen ist das Wort Alternativ. Es war lange Zeit das bezeichnende Beiwort für die Grünen und in Hamburg gibt es noch immer die GAL, die Grün-Alternative Liste. Mittlerweile jedoch hat die AfD, die Alternative für Deutschland, den Begriff erobert und fasst sieht es so aus, als hätte sie in diesem Punkt eine semantische Schlacht gewonnen. Und Ähnliches können wir bei dem Wort Volk beobachten. Abgesehen davon, dass dieses Wort in unserem Grundgesetz steht und den Fries des Reichstagsgebäudes schmückt, wir erinnern uns an den Freiheitsruf der Demonstranten 1989, wir sind das Volk. Und zugleich kann man nicht übersehen, dass diejenigen, die heute den Begriff Volk strapazieren, ihn oftmals in einem strikt exklusiven Sinn verstehen, der sich dann, wenn er sich ins Völkische verdeutlicht, endgültig selbst entlarvt. Sie können solche Verschiebungen und Umdeutungen nicht allein bei Begriffen beobachten, sondern auch bei Symbolen. Die Nationalflagge schien 2006 im wunderbaren Sommer der Fußball-Weltmeisterschaft zu einem harmlosen Zeichen der Zugehörigkeit geworden zu sein. Sie war ein Zeichen von Freiheit, vielleicht auch von Übermut. Kürzlich jedoch, als es in Berlin die große Demonstration unteilbar gegen Fremdenfeindlichkeit gab, war die schwarz-rot-goldene Fahne unerwünscht. Auf einmal wurde sie zum Symbol des Rechtsradikalismus. Wie steht es nun mit dem Begriff Heimat? Eine erfolgreiche Produktlinie der Edeka-Genossenschaft nennt sich unsere Heimat. Nun ist die Edeka noch kein Beweis für oder gegen etwas. Und auch die Tatsache, dass es mittlerweile ein Heimatministerium gibt, hat dem Heimatbegriff nicht sonderlich genützt. Was vielleicht auch seine Ursache in der Person des Amtsinhabers hat. Aber ich könnte mir leicht vorstellen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft einen grünen Heimatminister gibt. Denn die ökologische Idee hat in ihrem tiefsten Grund etwas mit dem Wunsch zu tun, eine verlorene Heimat zu retten oder wiederherzustellen. Heimat ist der Ort, wo man herkommt, wo man sich zu Hause fühlt. Heimat ist also das eigene im Gegensatz zum Fremden. Und das eigene hat mit Identität zu tun. Das Problem aller Identitätsbestimmungen jedoch liegt darin, dass die Frage nach dem eigenen in der Regel erst dann brennend wird, wenn sich das eigene nicht mehr von selbst versteht. Was bedeutet fremd? Es ist zunächst eine sachliche Bezeichnung. In Hamburg gab es lange Zeit eine Zeitung, 1828 gegründet, die hieß Hamburger Fremdenblatt. Und noch nach dem Krieg, als das Hamburger Abendblatt als Lizenzpresse gegründet wurde, trug diese Zeitung den Titel Hamburger Fremdenblatt. Und das Fremdenblatt, wie gesagt, 1828 gegründet, hieß so, weil es ursprünglich die Liste der ankommenden Fremden abgedruckt hat. Auch die Bezeichnung Fremdenzimmer war früher in Gasthöfen die Regel. Heute ist sie weitgehend verschwunden. Sie weist jedoch darauf hin, dass der Fremde, jedenfalls unter friedlichen Umständen, immer auch der Gast war und noch ist. Er genießt Privilegien, die mit gewissen Pflichten verbunden sind. Der Fremde ist der von außen kommende Mensch, der sich von den Einheimischen nur dadurch unterscheidet, dass er nicht einheimisch ist. Und das Fremde besteht ganz einfach darin, dass es dem eigenen entgegengesetzt ist. Und jedes Kind, das sich die Welt aneignet, indem es das Bett verlässt und nach das Zimmer, den Flur, das Haus, die Straße erobert, macht diese Erfahrung. Indem es das Fremde erkundet, wächst sein eigenes. Und uns Erwachsenen geht es ja eigentlich nicht anders. Wohl jeder erinnert sich an seine erste Auslandsreise, an den ersten Grenzübergang, an die ersten Versuche in einer fremden Sprache. Es war aufregend, es war schön und sehr oft peinlich. Die Gerüche waren anders, die Menschen sahen anders aus, sie benahmen sich anders. Und das Fremde konnte derart fremd werden, dass man sich vor die Wahl gestellt war, sich anzupassen oder nach Hause zu gehen. Und ich erinnere mich an eine Reise vor vielen Jahren nach Sao Paulo, als ich allein durch die Stadt marschierte und dann plötzlich in ein Gelände kam, das schlecht beleuchtet war und das mir plötzlich unheimlich wurde. Und das Unheimliche bestand darin, dass ich die Reaktionen, die Signale nicht verstand. Und dann habe ich etwas gemacht, was mir ein erfahrener Reisender mal erzählt hat. Ich bin einfach in der Mitte der Fahrbahn gelaufen, weil es mir zu gefährlich schien, an den Seiten zu gehen, die schlecht beleuchtet waren und wo ich nicht wusste, wer kommt jetzt aus dem Haus, wer begegnet mir. Und diese Situation, dass ich nichts mehr verstand, hat mir klargemacht, was die Fremde eigentlich bedeutet. Das Reisen ist für die meisten von uns selbstverständlich. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, es ist auch eine Sache der Übung. Und diese Übung ist nicht allen Bürgern in der gleichen Weise vertraut. Aus finanziellen Gründen manchmal oder oft auch wegen fehlender Vorbilder. Der Idee des Multikulturalismus hängen vor allem jene an, die gebildet und betucht genug sind, um in der Fremde, die sie oftmals bereist haben, keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung zu erblicken. Sie haben das T-Bone Steak samt Bourbon und die Involtini samt Chianti am Ursprungsort erlebt und sehen darin keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Und sie sollten jenen, die ein solches Vergnügen am Fremden nicht erfahren konnten, daraus keinen Vorwurf machen. Ein Effekt der Globalisierung besteht darin, dass sie die Vermischung des eigenen und des Fremden dramatisch befördert hat. Sie erleichtert das Reisen und sie erzwingt es. Und dadurch wird die Menge des Fremden potenziell unendlich und das Einheimische, das Heimatliche verliert an Bedeutung. Selbst in einer Großstadt, die Hamburg schon damals war, als das Fremdenblatt entstand, waren die Fremden noch leicht zu erkennen, weil man die Einheimischen kannte. Und derlei ist heute, da Touristen und Reisende und Migranten aller Art die Szene bevölkern, kaum mehr vorstellbar. In abgelegenen Regionen mag das noch der Fall sein, doch unbekannten Menschen zu begegnen, ist weithin zur Gewohnheit geworden. Gleichwohl ist die Kategorie des Fremden ebenso wenig verschwunden wie die des Eigenen. Es sind Gegensatzbegriffe, an denen wir uns intuitiv orientieren. Es gibt ein zuträgliches Verhältnis des Fremden und des Eigenen und also auch ein unzuträgliches. Und man kann die Differenz nicht dadurch zum Verschwinden bringen, dass man alles Fremde für interessant erklärt und jeden, der sich lieber unter seinesgleichen auffällt, für reaktionär und zurückgeblieben. Die begriffslogische Dialektik des Fremden und des Eigenen ist nicht auflösbar. Und das Problem verschärft sich dadurch, dass es schwächere oder stärkere Grade von Fremdheit gibt. Die kulturellen Unterschiede können so groß sein, dass sie selbst noch in der zweiten oder dritten Generation wirksam sind. Anlässlich der Debatte über den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union hat der frühere Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde bemerkt, dass ein gemeinsames Wir-Gefühl in demokratischen Gesellschaften stärker ausgebildet sein müsse als in autoritären oder technokratischen. Er sagt, dieses Wir-Gefühl prägt sich darin aus, dass mental wie auch emotional dasjenige, was die anderen betrifft, auch mich angeht und nicht von der eigenen Existenz getrennt wird. Auf dieser Grundlage kommt es zur Anerkennung gemeinsamer Verantwortung, von Einstandspflichten und wechselseitiger Leistungsbereitschaft. Und Böckenförde fügte hinzu, In dem Maß, in dem eine Gemeinschaft auf demokratische Legitimationsverfahren angelegt ist, müssen die Entscheidungen von den Menschen positiv mitgetragen werden, als von ihnen selbst getroffene und ausgehende. Und dafür bedarf es in weitem Umfang gemeinsamer Auffassungen und Zielvorstellungen. Soweit Bückenförde. Es ist leicht zu sehen, dass der Vorrat solcher Gemeinsamkeiten nicht bei allen zugewanderten Menschen gleich groß ist. Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen und noch kommen, stammen mehrheitlich aus dem islamischen Kulturkreis und ihre Vorstellungen von Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit unterscheiden sich von den unsrigen. Auch ihre Lebensgewohnheit, ihr Habitus, ihre Esskultur sind andere. Und natürlich kann man all dies als eine Bereicherung betrachten, und das ist es auch. Doch zugleich wird das, was nicht wenige Menschen als ihre Heimat empfinden, dadurch in Frage gestellt. Und dass der Begriff Heimat neuerdings politisch kontrovers diskutiert wird, hat eben damit zu tun. Auf der einen Seite gibt es die Klasse der weltoffenen und weltläufigen Bürger, die ihre Heimat überall finden, wo es Hotels und Taxifahrer gibt. Auf der anderen Seite gibt es die Klasse der Bodenständigen, die am Vertrauten hängen und für die jener Stammtischwimpel bezeichnend ist, auf dem durchaus ernst gemeint zu lesen steht: Hier sitzen die, die immer hier sitzen. Nun ist klar, dass Heimat nicht nur einen lokalen, geografischen Sinn hat, sondern auch einen geistigen. Der Emigrant Heinrich Heine hat einmal die Bibel das portative Vaterland der Juden genannt. Und der rumänisch-französische Philosoph Cioran, auch er ein Emigrant, hat geschrieben: Man lebt nicht in einem Land, man lebt in einer Sprache, das ist Heimat. Auch für mich, der ich kein Emigrant bin, ist die Sprache eine Heimat. Es ist die deutsche Sprache. Und ich wünsche mir, dass der kulturelle Raum, in dem ich aufgewachsen bin und den ich erst langsam und mit wachsendem Interesse kennengelernt habe, ich wünsche mir, dass dieser Raum nicht in Vergessenheit gerät. Und ich wünsche mir, dass die neuen Mitbürger damit vertraut gemacht werden. Sie müssen unsere Kultur, die ein zentrales Element meiner Heimat ist, nicht lieben, aber sie sollten sie kennen. Sie sollten eine Ahnung, zumindest eine blasse Ahnung davon haben, was das christliche Abendland einst bedeutet hat und im Wesentlichen, wie ich glaube, immer noch bedeutet. Mit anderen Worten, sie sollten Deutsch kennen. Die Stellung des Deutschen allerdings ist prekär. Sie wird von unten angefochten durch die wachsende Zahl der autochthonen Analphabeten. Ich meine also diejenigen Deutschdeutschen, die kein Deutsch können, die nicht schreiben können und nicht lesen können. Und das sind sehr viele. Und sie wird angefochten natürlich durch die Einwanderer, die das Deutsche kaum oder gar nicht beherrschen. Mehr noch aber, und das ist in meinen Augen das Entscheidende, die Stellung des Deutschen von oben angefochten, von der Elite. Man schätzt, dass 80-85% der deutschen Naturwissenschaftler nur noch auf Englisch publizieren. 50% der Sozialwissenschaftler und 20% der Geisteswissenschaftler. Und dies wirkt auf den Wissenschaftsbetrieb zurück. Einmal dadurch, dass die deutschen Verlage immer häufiger nur noch englische Beiträge akzeptieren. Und zum anderen zeigt sich die Dominanz des Englischen darin, dass die meisten Förderanträge auf Englisch zu stellen sind und dass es mehr als 700 englischsprachige Studiengänge gibt. Dass außerdem die Wirtschaft Englisch spricht, versteht sich sozusagen von selbst. Als Thomas Middelhoff, seinerzeit Chef von Bertelsmann, die deutschen Mitarbeiter dazu anhielt, Englisch miteinander zu reden, erntete er hier und da noch Irritationen. Inzwischen haben die meisten deutschen Firmen mit internationaler Betätigung Englisch zu ihrer Corporate Language bestimmt, was dazu führt, dass Techniker oder Wissenschaftler aus der dritten Welt, die Deutsch gelernt haben, um in Deutschland etwas zu werden, bei Siemens erfahren müssen, sie hätten besser Englisch gelernt. Dass schließlich auch die Politik das Deutsche immer mehr aufgibt, ist mit der Tatsache, dass Englisch die Sprache der Diplomatie ist, nicht vollständig erklärt. Längst ist es Usus, dass zum Beispiel der deutsche Botschafter den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig mit einer englischen Ansprache eröffnet, auch wenn die meisten Gäste Deutsche oder Italiener sind. In der Europäischen Union wird Deutsch nicht angewendet, obwohl es eine der drei erlaubten Arbeitssprachen ist. Und die Elite in einer demokratischen Gesellschaft, so glaube ich, müsste doch darauf hinwirken, dass ihre Arbeit von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann. Und die Chancen dazu verringern sich mit der Ausdehnung des Englischen. Es besteht die Gefahr, dass die Kluft zwischen der Elite und dem Staatsvolk unüberbrückbar wird. Die Bessergestellten neigen dazu, aus sachlichen Gründen, aber auch zum Zweck des persönlichen Fortkommens, sich immer mehr aufs Englische zu verlegen. Und dem ambitionierten Bürgertum, vor allem natürlich in Hamburg, gehört es sich, dass man die Kinder auf englische Internate schickt. Man kann sich ja schließlich fragen, warum die zugewanderten Mitbürger Deutsch lernen sollen, wenn derjenige, der nach oben kommen will, Englisch können muss. Der EU-Kommissar Günther Oettinger hat mal gesagt, Deutsch bleibe die Sprache der Familie und der Freizeit, die Arbeitssprache aber sei Englisch. Soll ich jetzt Englisch reden oder was? Der amerikanische Historiker Christopher Lash hat schon 1995 festgestellt, dass sich eine internationale Elite herausgebildet hat, die keinen Stammtischwimpel mehr benötigt, weil sie auf Flughäfen und in Hotellobbys zu Hause ist. Ihre Heimat ist der Globus. Und ihr Verantwortungsgefühl für eine Gemeinschaft von ortsansässigen Mitbürgern ist naturgemäß gering. Das Buch von Christopher Lash heißt auf Deutsch Die blinde Elite. Im Original heißt es The Revolt of the Elites, der Aufstand der Eliten. Und dieser Titel, der Aufstand der Eliten, bezieht sich, wie Christopher Lash ausdrücklich vermerkt, auf die berühmte Schrift von Ortega y Gasset, der Aufstand der Massen. Die Eliten, darauf läuft sein Argument hinaus, haben sich von den Empfindungen und Bedürfnissen des kleinen Mannes abgekoppelt. Sie leben in ihrer eigenen Welt und sie verteidigen diese Welt gegen die Angriffe der Unterprivilegierten. Die Eliten wissen nicht mehr, was Heimat in einem umgrenzten Sinn bedeutet. Infolgedessen ist der Begriff der Heimat in die politische Kampfzone geraten. Die internationalistische Linke verachtet ihn als rückständig, als reaktionär. Und die neue Rechte benutzt ihn als Sehnsuchtsvokabel, eine Rückkehr in die gute alte Zeit. Dass sie alt, aber nicht gut war, wird verschwiegen. Der Aufstand der Eliten hat sich seit 1995, als das Buch erschien, verschärft. Und das Stichwort lautet natürlich Globalisierung. Und lange Zeit haben die Eliten so getan, als wäre die Globalisierung ein unentrinnbares Fatum, dem man auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sei. Ich bezweifle, dass das so ist. Und ich beobachte, dass es abermals einen neuen Aufstand der Massen gibt, und der bedeutet nichts Gutes. Nun weiß jeder, dass sich die Verhältnisse ständig ändern, dass der sogenannte oder auch der wirkliche Fortschritt schwer aufzuhalten ist. Und also ist auch die Heimat und was man darunter versteht, dem Wandel unterworfen. Damit kann man zurechtkommen, wenn dieser Wandel verkraftbar ist, wenn er also dem menschlichen Lebens- und Erfahrungsrhythmus entspricht. Ich bin überzeugt davon, dass alles vom Tempo der Veränderung abhängt. Und ich glaube, dass dieses Tempo zu groß geworden ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Tempo unser Schicksal ist. Ich plädiere entschieden für eine Verlangsamung. Und das ist natürlich ein politisches Projekt. Und ich finde, man sollte es in Angriff nehmen. Ich danke Ihnen.